Okay, ich hoffe, dass die Projektion dann noch startet. Ich habe mir so überlegt, wie kann ich die Botschaft für heute Morgen denn eigentlich überschreiben? Und da waren so zwei Sätze in meinen Gedanken gewesen. Das eine war, der heruntergekommene Gott. Also nicht falsch verstehen. Und vielleicht doch hat es eine Bedeutung, weil es uns zeigt, wo wir eigentlich sind. Und das zweite ist, hier haben wir es schon, Immanuel, Gott mit uns. Weil ich im Grundsatz jemand bin, der so das Positive gerne in den Vordergrund stellt, nämlich lieber Immanuel, Gott mit uns. Wir feiern heute den zweiten Advent und ich habe gedacht, Mensch, was für eine Botschaft, so mitten hinein in unser Leben. Hast du schon mal nachgedacht? Der Peter hat mir schon fast meine Einführung weggenommen, hat er sie mir nicht, unterstrichen vielleicht, wie das so ist mit den Namen. Manche haben ja schon ein Leid mit ihrem Namen, nur weil die Badentante Rosalinda geheißen hat. Musst du jetzt auch vielleicht, Entschuldigung, falls jemand so heißt hier, musst du jetzt vielleicht auch mit diesem Namen rumlaufen. Ich heiße Harald. Das ist eigentlich der Name von einem guten Freund von meinem Vater. Und dann heiße ich auch noch Ernst, weil so heißt mein Vater. Und dann heiße ich auch noch Willi, weil so heißt mein Patenonkel. Zum Glück heiße ich ja nicht wie unser ehemaliger Verteidigungsminister, der Herr von Guttenberg. Ich hätte wahrscheinlich bis zur 4. Klasse gebraucht, bis ich mir meinen Namen überhaupt merken könnte. Der heißt nämlich Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz Josef, Silvester, Freiherr von und zu Guttenberg. Also so ein Namen kann manchmal schon eine echte Herausforderung sein, oder? Heute nennen wir ja oft die Kinder so nach dem Klang des Namens. Und da gibt es dann jede Phase so bestimmte Modenamen. Ich will jetzt nicht arger darauf eingehen, nicht, dass ich irgendjemanden vor den Kopf stoße. Aber früher, zu der Zeit der Bibel, war das ein bisschen anders gewesen. Damals hatten Namen nämlich Bedeutung. Es war so etwas wie Berufung gewesen, die über einem Kind ausgesprochen wurde. Elia zum Beispiel hat bedeutet, Gott ist Jehova. Und Elia wurde mitten hineingeboren in eine Zeit, in der Israel in die Götzenanbetung abgefallen war. Und es war sein Auftrag, dem Volk zu zeigen, wer Gott eigentlich ist. Dafür hat Elia gelebt. Barnabas heißt zum Beispiel Sohn des Trostes. Barnabas sollte für seine Gemeinde ein seelsorgerlicher Mensch sein, der andere auf ihrem Weg mit Jesus begleiten und ermutigen kann. Und so drückt es sein Name, Gottes Auftrag, hinein in sein Leben aus. Namen hatten in der Bibel Bedeutung. Und da könnten wir jetzt so den ganzen Predigtteil über Namen sprechen, die in der Bibel sowas wie eine Lebensberufung ausgedrückt haben. Namen hat man sich nicht einfach ausgesucht. In Jesaja prophezeite über 700 Jahre vor der Geburt Jesu in Jesaja 7, Vers 14, Jesaja, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären und den wird sie nennen Immanuel. Und dann fast 700 Jahre später wird dieser Immanuel geboren. Sein Name drückt die Berufung seines Lebens aus. Und dann schauen wir weiter. Josef erhält die göttliche Anweisung, Marias Kind Jesus zu nennen. Und hier kommt wieder Peter ins Spiel, der es uns vorhin schon erklärt hat. Jesus, es heißt Retter. Und in Matthäus 1, Vers 21 lesen wir, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wie wichtig der Name ist, sehen wir auch daran, wie die Namensgebung begründet wird. Der Engel sagte zu Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann wird er durch ein kleines Wörtchen, denn, wird der Grund dafür genannt, denn er wird sein Volk retten. Der Name ist Berufung, der Name ist Auftrag, der Name drückt aus, wofür diese Person lebt und steht. Immanuel, Gott mit uns. Denn durch die Rettung ist die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Er, Immanuel, Jesus, er ist unser Fürsprecher. Und wenn wir heute den zweiten Advent feiern, dann ist es gut, wenn wir verstehen, dass Advent, was ihr Ankunft bedeutet, direkt nach dem Sündenfall in Eden eigentlich schon begann. Bereits hier hat Eva die erste Verheißung auf den kommenden Messias in 1. Mose 3, Vers 15 für die Interessierten zum Nachblättern erhalten. Bileam weist auf ihn hin und spricht von dem aufgehenden Morgenstern. Jesaja lässt uns vorausschauen auf den kommenden Friedefürsten, denn für uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesaja 9, die Verse 5 bis 6. Micha steigert diese Erwartung auf diesen kommenden Messias. In Micha 5, Vers 2 können wir es nachlesen. Und im Neuen Testament hüpft Johannes im Bauch seiner Mutter, als er hört, dass Maria mit Jesus schwanger ist. Josef und Maria, ja, sie glaubten das Unglaubliche und das alles war kein Zufall, sondern es war Ausdruck. Ausdruck der Liebe Gottes, die sich uns in Jesus zugewandt hat. Und ich bin von Herzen dankbar, dass Gott unsere, meine Gottlosigkeit nicht einfach als gegeben nimmt. Gott gibt uns Menschen einfach nicht auf. Aus einem einfachen Grund, weil er nicht will, dass einer von uns verloren geht. Bereits in direkter Reaktion auf den Sündenfall hat Gott angefangen, einen Plan zu erstellen, der die Errettung einer verlorenen Menschheit zum Ziel hat. Er wusste, dass es ihm alles kosten würde, aber dass sein Kommen zu uns die Geschichte der Menschheit neu schreiben würde. Und der Himmel triumphiert mit den Worten aus Offenbarung 21, Vers 3, wo wir lesen, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Eine Wahrheit steht und wurde zum Zentrum unseres Glaubens. Gott kam zu uns in der Person Jesu. Gott wird Mensch. Er nimmt Fleisch und Blut an. Das Ewige vereint sich mit dem Sterblichen. Er kommt herunter zu uns, um sich mit uns zu verbinden. Er kam in den Stall von Bethlehem zur Welt. Gottes Sohn verließ die Herrlichkeit des Himmels. Gottes Sohn verließ die Herrlichkeit des Himmels und wurde Mensch. Er war bereit, die Ignoranz und Ablehnung, die ihm entgegenschlug, zu ertragen. Er wurde einer von uns, damit wir die Gelegenheit hätten zu verstehen, wer Gott ist und was er von uns will. Wie er uns liebt und wie er uns retten kann. Wir, du und ich, wir konnten den Preis für unsere Sünde nicht bezahlen. Das musste er am Kreuz tun. Wir konnten den Weg zu Gott nicht freimachen. Das musste er tun. Und die Bibel macht es uns so deutlich in Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde soll, Römer 6, Epheser 6, das bin ich nicht ganz sicher. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Die, bitte? Römer, gell? Gut, dann bin ich wieder sicher. Klaus Peter hat es gesagt. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir hatten gestern den arabischen Gottesdienst und da haben wir gesprochen darüber, wie wichtig es ist, Raum zu machen in unserem Herzen für ihn, für Jesus. Es hat mich beeindruckt, dass eine Person in diesem Gottesdienst saß, die danach kam und sagte, wie kann ich denn Raum machen für diesen Jesus? Wie kann er denn in meinem Leben Herrschaft einnehmen? Und Mary, die Frau von Farhan, hat sich dann mit dieser Person auf den Weg gemacht, hin zu ihm. Und auch heute Morgen möchte ich diesen Gottesdienst nicht verstreichen lassen, ohne dass du und ich, dass wir dieses Geschenk, dieses Gottesgeschenk vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder ganz neu ergreifen können. persönlich empfangen und festmachen können. Wisst ihr, der erste Schritt, Christus nachzufolgen und somit überhaupt in einen Prozess von Gottes Nähe hineinzutreten, ist deine eigene Entscheidung dazu. Du kannst es mit einem eigenen einfachen Gebet tun. Und vielleicht kennst du ihn schon viele Jahre, dann kannst du ihm mit diesem Gebet wieder mal ganz neu so deine Liebe ausdrücken. Vielleicht ist es das erste Mal. Und dann ist es vielleicht ein Anfang von einem ganz persönlichen Weg, den du mit diesem Immanuel in deinem Leben einschlägst. Und ich möchte dich einladen, laut dieses Gebet mitzusprechen, als eine Proklamation. Ja, zu diesem Immanuel will ich gehören. Zu diesem Gott, der alles aufgegeben hat, der die Beziehung zu Gott für mich wieder möglich gemacht hat. Zu diesem Immanuel möchte ich gehören. Und vielleicht machen wir es so, dass ich einfach laut diese Sätze bete und wenn es dir am Herzen ist, bete sie doch einfach laut mit und hinterher. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als meine Schuld. Du wurdest Mensch und starbst am Kreuz für meine Schuld zu bezahlen. Danke für deine Errettung. Ich lade dich ein, nicht nur Erretter, sondern auch mein Herr zu sein. Dir möchte ich mein Leben lang nachfolgen. Schenke mir die Gewissheit meiner Errettung durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Lass mich vielleicht noch einmal zurückblenden, so in die Zeit, als ca. 700 Jahre vor der Geburt Jesu diese Immanuel-Verheißung so ausgesprochen wurde. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Es war die Zeit von König Ahas gewesen, eine Zeit, in der nicht sehr viel nach Gott gefragt wurde. Und dann lesen wir in Jesaja 7, Vers 2, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim, da bebte Ahas das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald beben im Winde. Ahas, der König damals in Israel von Juda, er zitterte wie Espenlaub. Was soll er bloß machen? Allein hat er keine Chance. Er wird bedroht von den Aramäern. Nun könnte er sich Hilfe holen. Er könnte sich ja mit der Großmacht der Assyrer verbinden. Gegen diese Großmacht, gegen diese Weltmacht hätten seine Feinde gewiss keine Chance. Aber Ahas weiß auch, dass das seinen Preis hat. Assyrien wird es nicht einfach aus bloßer Freundschaft tun für ihn. Am Ende werden die Assyrer Ansprüche anmelden. Ja, wahrscheinlich werden sie das Königreich von Ahas einfach schlucken. Pest oder Cholera. Im Krieg gegen die Nachbarn untergehen oder die eigene Freiheit verlieren. Das war die scheinbare Wahl, die der König damals so vor sich hatte. Ich weiß nicht, kennst du solche Momente in deinem Leben? Momente, wo du nicht mehr ein- und ausweist, Momente, die einfach zum Verzweifeln sind. Ahas Situationen sind die Augenblicke, die uns einfach nur ratlos machen. Ahas stand plötzlich vor einem Riesenproblem. Bei allem, was er sich durchgedacht hatte, hatte er keinen Schimmer, wie er denn aus dieser Situation herauskommen konnte. Eine Ahas-Situation ist vielleicht, dass ihr euch Kinder wünscht und du schon lange darauf wartest, dass du schwanger wirst, aber es will einfach nicht klappen. Vielleicht hast du gehofft und gebetet, dass der Herr dir einen Partner fürs Leben schenkt und es kommt einfach keiner. Vielleicht so eine Ahas-Situation. Du hast alles getan, um eine schwierige Beziehung zu kitten, aber je mehr du tust, desto schwieriger wird es. Und es scheint dir, diese Beziehung zwischen den Fingern zu zerrinnen. Wisst ihr, Ahas-Momente sind solche Momente, die sind wie Türen, die laut krachend vor unserer Nase zuschlagen. Und wir stehen da, wie betäubt und fragen uns, was soll das denn jetzt? So viel Widerstand, obwohl ich das Beste eigentlich wollte. So viel Problemdruck, dass meine kleinen Mittel dagegen nichts vermögen. Lass mich's richtig sagen, nicht alle Schwierigkeiten im Leben sind automatisch Ahas-Momente, aber es gibt sie. Und es gibt sie gerade für Menschen, die glauben, weil die wundern sich doppelt. Warum passiert das? Warum passiert es mir, obwohl ich doch eigentlich Gott an meiner Seite habe? Und dann lesen wir so in den folgenden Versen, dass Gott Ahas mit seinen Hoffnungskillern und seinem riesenhaften Unmöglich nicht alleine lässt. Nein, er schickt ihm Jesaja, den Propheten, entgegen und beauftragt ihn, weg von seinem Unmöglich zu schauen und die göttliche Perspektive für sich zu ergreifen. Ahas, pass auf, es gibt einen dritten Weg. Es gibt nicht nur Pest oder Cholera. Es gibt diesen dritten Lösungsweg, diesen göttlichen Weg, diesen Weg, den ich habe. Gott wird dir helfen. Lass den Mut nicht sinken, aber lass dich nicht ein auf die Spielchen mit den Assyrern. Verlass dich auf deinen Gott. Der wird dafür sorgen, dass es gut ausgeht. Aber Jesaja ruft er da, der kleine König Ahas oder kleingläubige König Ahas, wie groß er war, weiß ich nicht. Siehst du denn nicht, es brennt lichterloh. Ach was, sagt Ahas, sagt Jesaja, diese kleinen Fürsten sind doch kein Waldbrand, das sind nur rauchende Brandscheide. Kein Feuer, das auflodert, nein, ein Feuer, das schon fast erloschen ist. Glaub mir, Ahas, verlass dich auf Gott, handle nicht eigenmächtig, warte, was passiert. Wenn du vertraust, bleibst du König und deinem Volk wird nichts zustoßen. Und so ist Jesaja beauftragt, König Ahas die Perspektive des Himmels zu vermitteln. Und in Jesaja 7, Vers 4 lesen wir, und sprich zu ihm, also Gott beauftragt Jesaja, hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, die doch nur noch rauchen. Nur noch rauchen, sagt Ahas. Nein, es brennt lichterloh, es ist Chaos und die feindlichen Armeen, sie erscheinen so überlegen, dass ein Sieg aussichtslos ist. Das ist die logische Frage. Ja, das ist vielleicht die menschliche Sichtweise, vielleicht auch hinein in deine Lebenssituation. Aber hier kommt Jesaja, der versucht, Ahas Herz für den Blick des Himmels zu öffnen. Pass auf, entspann dich, du musst keine Angst haben. Brandscheide, nicht Flächenbrand. Doch Ahas entschied sich, zu verzweifeln, anstatt zu vertrauen. Zu verbittern, anstatt zu glauben. Er schaute auf die Umstände und nicht auf Gott. Ahas konnte sich nicht auf Gott einlassen. Und in 1. und 2. Buch Könige lesen wir davon, dass Ahas ein gottloser König war und dieser Tiefpunkt in seinem Leben eigentlich die Gelegenheit war, sich neu auf Gott einzulassen. Als Gott ihm anbot, ein Zeichen zu erfragen, als Gott ihm zusichert, Ahas, ich komme an deine Seite und ich schütze dich, sagt er so ganz diplomatisch, ich will den Herrn doch nicht versuchen. In Wirklichkeit aber will er nicht von seinem gottlosen Weg lassen. Und ganz ehrlich, es ist auch schwierig, jemandem zu vertrauen, den man nicht kennt. Jesaja versuchte noch einmal Ahas zu ermutigen, doch Gott sein Vertrauen zu geben und bei ihm sein Herz zu fassen. Und er macht auch deutlich, was geschieht, wenn er in seiner Angst gefangen bleibt und sein Herz nicht an Gott festmacht. Im Vers 8 sagt er, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaube ist ein Fundament, das stehen lässt. Glaube ist ein Fundament, auf dem du stehen kannst, auch wenn die Stürme gegen dich blasen. Ahas blieb misstrauisch. Er hat sich dann doch lieber auf die Assyrer eingelassen, als auf Gott verlassen. Und die kamen gerne. Und das Ende vom Lied, ja, es war, dass nach dem Krieg ganz Syrien und Palästina unter die Herrschaft der Assyrer gerieten. Auch Ahas Ende war nicht ruhmreich gewesen. Er glaubte nicht und er blieb auch nicht. Und Gott gab ein Zeichen. Diesmal nicht für Ahas, aber für sein Volk. Und das ist der Schlüsselvers für meine Botschaft heute Morgen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Es ist eine von ca. 300 alttestamentlichen Verheißungen, ein göttliches Versprechen. Ich habe euch nicht vergessen, ich komme in eure Welt. Gott scheut sich nicht zurück, er scheut sich nicht in den Stall und er scheut sich nicht in dein Herz zu kommen. Er kommt in die schweren Lebenssituationen, wo Lösungen nicht einfach sind. Er ist Immanuel, er ist Gott mit uns, er ist Gott für uns. Hat nicht Paulus schon an die Römer geschrieben, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er ist Jesus der Retter und Immanuel, Gott mit dir. Dieses Versprechen hat er uns gegeben und er hat gesagt, schau her, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und auch wenn es manchmal peinlich ist, macht es mir Mut zu wissen, dass ich keinen Moment alleine bin. Auch die Momente, wo ich nicht so gerne vielleicht jemanden an meiner Seite hätte, wo ich vielleicht nicht so gerne jemanden hätte, der sieht, was ich denke und was ich tue. Aber er ist da in meinem Versagen. Er ist da in meiner Unzulänglichkeit. Er kommt hinein in meine Welt, die nicht so fein mit Glanz und Glitzer poliert ist. Und er weiß, was ich gerade durchzustehen habe. Er kennt sie, meine Ängste. Er kennt sie, meine Nöte. Er kennt sie, meine Lebenssituationen. Denn er ist Immanuel, der heruntergekommene Gott. Da ist kein Schmerz, den er nicht kennt. Er weiß, was es bedeutet, in Armut zu leben und nicht zu wissen, wo man den Kopf hinlegen kann und schlafen kann. Auch er weinte am Grab seines Freundes Lazarus und auch er wurde von einem anderen Freund hintergangen und verraten. Und auch ihm ist Tod und Grab nicht erspart geblieben. Ich glaube, keine deiner Lebenssituationen, die er nicht kennt, die er nicht selbst durchlebt hat. Und dieser Jesus, dieser Gott, der mit uns ist, unser Immanuel, er bietet uns die Freundschaft an. Ihr seid meine Freunde, sagt er in Johannes 15, Vers 14, sagt er zu seinen Jüngern. Mit seinem Leben hat er die Maßstäbe für Freundschaft gesetzt. Nein, er will nicht nur Hoffnungsstifter sein und Problemlöser und Wunderwirker sein. Nein, er will Freundschaft, er will Beziehung mit uns leben. Und wenn du vorhin so dieses Gebet mitgesprochen hast, dann war es vielleicht der Anfang, vielleicht auch ein Neuanfang, vielleicht auch eine Bekräftigung, dass du eine Beziehung zu diesem Gott, der mit uns ist, leben willst. Beziehung braucht Begegnung, Gottes Begegnungen. Und ich glaube, gerade diese Adventszeit ist so eine Zeit, wo wir diese Momente bewusst vielleicht wieder ganz neu ergreifen sollten. Eigentlich 365 Tage im Jahr leben sollten. Aber so leicht geht es uns verloren in unserem Beschäftigtsein. Jüngerschaft ist also eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus und der Wille, von ihm zu lernen, ihm immer ähnlicher zu werden. Weißt du, nenne es, wie du willst, aber ich möchte dich ermutigen, in deinen Tagen Momente zu schaffen, in denen du Zeit hast zum Gespräch mit ihm. Momente, in denen du aus der Bibelperspektive für dein Leben holst und empfängst. Vielleicht sogar Zeiten hast, wo du in deinem Klo oder sonstigen Kämmerlein Momente hast, wo du singst zu ihm. Vielleicht die Dusche. Bei mir ist das manchmal so der Ort, wo ich singe. Da hört man es nicht so laut, weil die Dusche läuft. Ihm persönlich Ausdruck verleihen kannst. Leben in Freundschaft ist immer ein Leben in Verbindlichkeit. Derek Prince sagte einmal, entscheidend an unserem Leben ist nicht, was wir aus uns selbst heraus sind, sondern was Jesus aus uns machen kann, wenn wir ihm nachfolgen. Und ich bin immer wieder von Herzen dankbar zu sehen, was Jesus aus Leben macht, die menschlich gesehen wenig Hoffnung haben. Deshalb haben Regina und ich 17 Jahre in Cebu gelebt und wir durften so viel wiederhergestellte Leben sehen. Und ich freue mich, dass Brian heute Morgen dieses Lied für uns gesungen hat. Ich bin so dankbar, ein Ausdruck von dem, was Jesus ein Stück weit an Wiederherstellung in sein Leben gebracht hat. Und jetzt wird Brian uns so einen Moment mit hineinnehmen in sein Leben. Und ich bin gespannt, was er uns erzählt. Brian, it's your turn.
Hallo, guten Morgen. Ich bin Stefan Breil, or Breil. Ich bin 22 Jahre alt.
Ich bin Stefan Breil.
Ich komme von den Philippinen und ich spreche ein bisschen Deutsch, aber Englisch sehr gut. So, I just want to share you about my story.
Also ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in meine Geschichte.
A story about forgiveness.
Es ist eigentlich eine Geschichte von Vergebung.
And I guess you know already in the book and you probably knew it and you read it, the Hope Story.
Vielleicht habt ihr das Hope Story Buch gelesen, dann kennt ihr vielleicht schon meine Geschichte. Für die es noch nicht gelesen haben, nachher könnt ihr da drüben unter der Empore eins mitnehmen.
In my early childhood, I was once a victim of child abuse.
In meiner frühen Kindheit war ich eigentlich ein Opfer von Kindesmissbrauch gewesen.
And at the same time grew up in a broken family.
Und ich bin aufgewachsen in einer zerbrochenen Familie.
And grew up without knowing my father.
Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt.
It was a hard time for me to live the life I wanted it to be.
Es war so schwer für mich, mein tägliches Leben zu meistern.
My mom was there for us.
Meine Mutter war da für uns.
And the only parent who supported us through it all.
Und sie war die, also war eine alleinerziehende Mutter, die für uns alle Kinder gesorgt hat.
She worked hard every day and seemed like a burden for her to do a lot of responsibilities.
Und sie hat täglich lang gearbeitet, um das nötige Geld zu verdienen, und es war eine echte Last auf ihren Schultern, sich um uns zu kümmern.
She was a breadwinner of the family.
Sie war die einzige, die verdient hat.
And had a heavy heart to care for us.
Und es war schwer für sie, sich um uns zu kümmern.
She was full of anger and full of regrets.
Sie war voll Ärger und auch Reue für Dinge, die in der Vergangenheit in ihrem Leben passiert sind.
To the point that she disciplined very violently.
Und das hat sich so ausgedrückt, dass sie oft sehr hart uns diszipliniert hat.
She cussed and beaten me up every time I make simple mistakes and not even having one mistake.
Sie hat mir geflucht und sie hat mich verdroschen. Heftig verschlagen wegen kleinen Verfehlungen oder auch manchmal habe ich gar nichts falsch gemacht.
She never beaten my older brothers, although they're not there at the house.
Sie hat nie meine älteren Geschwister verschlagen.
And even my youngest brother.
Und auch meinen jüngsten Bruder nicht.
And it just happened that it was only me being tortured with physical abuse.
Es war nur ich, der misshandelt und missbraucht wurde körperlich.
Until a time that she almost wanted to kill me.
Und es ging so weit, dass sie mich fast umgebracht hätte.
By drowning in a barrel full of water.
Indem sie mich in einen Regenfass kopfüber gesteckt hat.
And I can still remember back then that she was holding a knife out of her anger.
Und ich erinnere mich, sie hatte dann auch ein Messer und sie war so jähzornig gewesen.
Gladly, by God's grace, my older brother came to help me out when I was shouting for help.
Ich bin dankbar, dass durch die Gnade Gottes mein älterer Bruder kam, um mir zu helfen, da wo ich um Hilfe rief.
In that situation, I had always asked my worth and also to the point of hating my mother.
In dieser Situation habe ich mich immer gefragt, was ist mein Leben denn überhaupt wert? Und what was about your mother?
Hating.
Und ich habe meine Mutter wirklich gehasst.
It was the time I had a lot of questions around in my mind.
Da gingen mir viele, viele Fragen durch meinen Kopf.
And felt so hopeless in living my life back then.
Und ich war so hoffnungslos, mein Leben zu leben.
I had a hard time of forgiving her and accepting her for being my mom.
Es ist mir wirklich schwer gefallen, ihr zu vergeben und sie als meine Mutter zu akzeptieren.
And yeah, I can't forgive myself to her, and was the time I felt for revenge.
Und ich konnte mir und meiner Mutter nicht vergeben und ich habe eigentlich nur Rachegefühle gehabt.
But then God never allows it to happen.
Aber ich bin dankbar, dass Gott es nie erlaubt hat, dass was geschehen ist.
He made me realize and showed me how to forgive others and for myself.
Er hat mir geholfen zu verstehen, wie wichtig es ist, anderen und auch mir selbst zu vergeben.
Because it says in the Bible.
Denn das Wort Gottes sagt uns.
Matthew chapter 6 verse 14 to 15.
In Matthäus 6, 14 und 15.
For if you forgive other people when they sin against you.
Wenn du anderen vergibst, die gegen dich sündigen.
Your heavenly Father will also forgive you.
Dann wird dir auch dein himmlischer Vater vergeben.
But if you do not forgive others, your Father will not forgive you.
Aber dort, wo du anderen nicht vergibst, wird auch er dir nicht vergeben.
And same in Mark chapter 11 verse 25.
Und Markus 11, 25.
And when you stand praying.
Und wenn du stehst und betest.
If you hold anything against anyone.
Wenn du etwas gegen jemand anderen hältst.
Forgive them.
Vergib ihm,
so that your Father in heaven may forgive
your sins. Damit der Vater im Himmel auch dir vergibt.
But I knew at some point that it was not that easy to forgive her.
Aber ich wusste, es ist nicht so leicht, einfach so schnell mal zu vergeben.
But God really was working in the midst of my pain and sufferings.
Aber Gott hat in meinem Leiden und in meinem Schmerz gearbeitet.
Healing took more time for me to go on in life.
Heilung hat seine Zeit gebraucht, um im Leben voranzukommen.
And hope slowly gets in.
Und Hoffnung ist langsam in mein Leben eingekehrt.
As I look back,
wenn ich jetzt zurückschaue,
I experienced that God was with me all the time.
Da habe ich erlebt, dass Gott mit mir war all die Zeit. Dein Emmanuel.
Yeah. God saved me and he never left on my side.
Gott hat mich gerettet und er ist nie von meiner Seite gewichen.
He was always there, even in good times or in bad times.
Er war immer da in den schlechten und in den guten Momenten.
As I learned to forgive myself, it becomes easier to forgive others.
So wie ich gelernt habe, mir selbst zu vergeben, wurde es auch einfacher, anderen zu vergeben.
I learned to forgive my mom.
Ich habe verstanden, meiner Mutter zu vergeben.
Then I had even had peace in my heart and joy.
Und Freude und Frieden konnten in mein Leben einziehen oder in mein Herz einziehen.
Because as long as you trust God, everything will follow.
Denn da, wo wir uns ihm anvertrauen, wird sich alles andere klären.
Danke.
Bitte. Thank you very much, Brielle, for giving us a glimpse into your life. Es zeigt mir, da wo Jesus in ein Leben hineinkommt, kommt Hoffnung hinein. Mitten in die harten und schweren Momente des Lebens. Da wo er anfängt, unser Leben zu bestimmen, da wo er anfängt, in unserem Leben Herrschaft zu nehmen, da verändert sich die Perspektive. Da wird aus Hass Vergebung, so wie für Priel. Da öffnen sich neue Türen und plötzlich kann die Himmelsperspektive Raum einnehmen. Und ich bin dankbar, ich durfte seine Geschichte von Anfang an miterleben und ich weiß, jedes Wort, das er erzählt hat, ja, es war so. Und ich weiß, es war ein Prozess und ich konnte sehen, wie mit diesem Vergebungsprozess eine neue Öffnung und Freiheit hineinkam und Bitterkeit mehr und mehr die Macht in Briars Leben verloren hat. Derek Prince sagte, entscheidend in unserem Leben ist nicht, was wir aus uns selbst heraus sind, sondern was Jesus aus uns machen kann, wenn wir ihm nachfolgen. Dafür steht Briars Leben. Dafür steht mit Sicherheit zu einem großen Teil dein Leben und mein Leben. Ein Satz, der mir Mut macht, weil er nicht unsere fromme Leistung anspricht, sondern weil er das sieht, was Gott aus dir macht. Und eines ist sicher, er wirft dich und mich niemals, niemals, niemals weg. Er sucht unsere Freundschaft, auch mitten im Versagen. Wir kennen ihn doch. Petrus, stolz auf sein Christsein, hat er geprahlt: Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Ja, und dann war Jesus von ihm verlassen. Mehr noch, verleugnet und abgelehnt, verraten. Kein Christ, der ihn doch nicht kennt, den Petrus in uns. Und ich bin so dankbar, dass diese Geschichte nicht dort aufhört, wo Petrus wegläuft von Jesus und bitterlich weint, sondern dass der Immanuel kommt und dass er nach ihm schaut und ihm diese Frage nach der Freundschaft ganz neu stellt: Hast du mich lieb? Es war ein Angebot von Jesus, noch einmal ganz neu anzufangen, mitten in dieser Verratssituation, mitten in dieser Situation von Fehler und Schuld. Hast du mich lieb? Jesus schafft eine Situation, in der Petrus Heilung für seine Vergangenheit erleben kann. Jesus vergibt die Schuld. Er holt Petrus aus seiner untergründigen Verzweiflung heraus. Er holt ihn zurück in die Freundschaft mit ihm. Und deshalb fragt er: Petrus, hast du mich lieb? Und ich möchte dir heute Morgen sagen: Nein, es geht nicht um das perfekte Leben. Nein, es geht um dein Herz. Und ich weiß, dass einige hier sind heute Morgen, denen es vielleicht geht wie Petrus. Es gab Situationen, in denen du aus der Freundschaft mit Gott, warum auch immer, herausgelaufen bist. Und nun bist du innerlich zerrissen. Du spürst diese Distanz und vielleicht sogar ein wenig Verzweiflung in deiner Gottesbeziehung. Und du bist alleine damit. Und ich glaube, er, dieser Immanuel, er, dieser Jesus, er stellt dir heute Morgen ganz genau diese Frage: Hast du mich lieb? Und weißt du, es ist diese Erfahrung seiner Gnade, die unsere Fehler, unser Versagen und unsere Schuld überwindet. Jeder, egal was im Leben geschehen ist, kann zu ihm kommen. Jeder kann zu Jesus kommen, wie er ist. Aber keiner muss so bleiben, wie er ist. Denn Jesus hat die Kraft, dein und mein Leben umzukrempeln. Aber er braucht deine Antwort auf diese Frage: Hast du mich lieb? Ich möchte dich einladen, Raum zu machen für ihn, für Immanuel, Gott mit uns. Denn er ist und er bleibt Immanuel, Gott mit uns. Amen.